Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Mir sitzt virtuell gegenüber der Sakko. Hallo Sakko.
Servus, Josh.
Du hast, bevor wir reinstarten, ihr habt es ja schon im Titel gesehen, heute geht es um die E-Jugend. Du hast doch eine wichtige Message, die du unbedingt loswerden wolltest vor der eigentlichen Folge.
Okay, übertreib mal nicht. Ich wollte nur unsere Zuhörer darauf aufmerksam machen, dass dieses Wochenende am Sonntag in Wolfsburg der Kinderfußballkongress seine vierte Auflage, glaube ich, hat und wir zum vierten Mal auch als Referenten am Start sind. Zusätzlich dürfen wir das Event ja mit aufzeichnen, im Anschluss bei uns auf die Plattform stellen. Aber nichts geht natürlich über eine Teilnahme vor Ort. Ich glaube, ich habe in diesen 6 Stunden, die das Event geht, letztes Jahr so viele Gespräche mit Trainerinnen, Trainern und Jugendleitern geführt wie noch nie in einer so kurzen Zeitspanne. Das ist halt super genial, wenn man Austausch hat, weil es auch Möglichkeiten des Austauschs gibt. Allein so von dem, wie wir zeitlich eingeplant sind, haben wir nämlich den Vorteil, dass unser Beitrag der letzte vor der Mittagspause ist. Und dann mit den frischen Eindrücken glaube ich, dass da richtig viel Gespräche entstehen werden im Rahmen dieser kleinen Mittagspause, dann bei einem Snack im Schatten. Freue ich mich sehr drauf. Wir haben ja unsere 4 goldenen Trainingsprinzipien mitgebracht, die wir vorstellen werden. Eine Darstellung und ein System, das wir so in dieser Klarheit, glaube ich, noch nie irgendwo gezeigt haben. Heißt, da darf man sich schon mal sehr drauf freuen. Ist für uns einfach auch eine Premiere, dieses Modell so vorzustellen. Und neben uns gibt es ja noch ein paar andere Beiträge. Also ich finde sowieso den Titel des Kongresses dieses Jahr ganz cool mit den Trainingsprinzipien für den Kinderfußball oder Prinzipien generell. Und da haben wir auch Kollegen aus UK dabei von iCoach Kids. Die Seite von
kann ich wärmstens empfehlen, habe ich vor 3 Jahren schon mal, ich glaube, ich habe auch einen Podcast mit denen gemacht, müsste ich mal nochmal gucken. Tolle Seite, verlinke ich mal, die wahnsinnig coole Sachen zum Kinder- und Jugendfußball machen, ist ja mehr wissenschaftlich angehaucht. Kann ich nur empfehlen.
Ja, also sehe ich auch so, deswegen freue ich mich sehr auf den Beitrag, auch was die dort zeigen. Das kann ich nämlich aktuell noch gar nicht einschätzen, aber ich glaube, es wird eine richtig coole Sache. Der VfL ist wieder auf dem Platz mit ihren Experten aus dem Kinderfußball. Es gibt eine kleine Talk- und Diskussionsrunde, auch mit Johannes Meyer, dem Leiter des Kinderfußballs dort beim VfL, mit dem wir jetzt schon seit Jahren sehr eng und viel zusammenarbeiten und uns viel austauschen. Und der DFB ist auch da mit dem Kompetenzteam. Ich weiß nicht genau, wer kommt. Hannes Wolf ist auf jeden Fall dabei. Heißt, wer dieses Event auch noch nicht gesehen hat, die Trainingsphilosophie Deutschland Vorstellung, der kommt da auch in den Genuss.
Sandro Wagner wird es nicht sein, der ist ja jetzt mittlerweile Bundesliga-Trainer, aber ich freue mich auch tatsächlich, da sieht man dann auch hoffentlich, wie groß die Schnittmengen zwischen Trainingsphilosophie Deutschland und dem Ansatz von Advanced Football ist. So, Sakko.
Nee, lass mal. Weil das ist ja ein Thema, das wir jetzt schon häufiger hatten, dass so dieses Aufeinandertreffen und Aufeinanderprallen von 2 komplett unterschiedlichen Welten jetzt bei dem Kongress und was wird das? Und also da haben wir ja auch einige Nachrichten bekommen in diese Richtung und da muss ich da, also ich war immer wieder verwundert, weil ich sage, hä, also wo genau treffen wir jetzt so aufeinander? Also ich verstehe, dass die Kritik von uns Spuren hinterlässt und das soll sie auch, deswegen haben wir es gemacht. Wir haben es ja jetzt am Wochenende bei einem Event bei den Bundesligisten auch gesagt, wir sind der wahrscheinlich der einzige neutrale Player in diesem Markt, der keine Abhängigkeiten zu anderen Stakeholdern hat, wie Verbänden oder den Bundesligisten. Wir müssen gute Arbeit machen, damit uns Vereine und Trainer Geld bezahlen, nur so können wir überleben. Und wir sehen uns vielleicht auch ein bisschen als kritische Instanz, weil wir uns die Sachen angucken und wenn wir inhaltlich mit etwas nicht zufrieden und einverstanden sind, dann üben wir da diese Kritik in der Deutlichkeit auch. Da stehen wir, glaube ich, zu 100% dahinter. Nichtsdestotrotz kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jetzt unser Praxispart mit den vier Trainingsprinzipien und der Part der Trainingsphilosophie Deutschland, dass man sich da hinstellt und sagt, ui, das sind jetzt aber hier zwei komplett verschiedene Ansätze, sondern das ist ja inhaltlich, geht das in die richtige Richtung. Ja, ich glaube, es gibt andere Gründe, das haben wir, glaube ich, in den 3-Stunden-Podcast klar gemacht, warum es trotzdem nicht gut ist, was dort als Projekt umgesetzt wird.
Sehr gut. Jetzt hat ja unser Podcast-Titel nicht Trainingsphilosophie Deutschland im Namen sozusagen, sondern es soll und geht ja heute um die E-Jugend. Wenn du jetzt F-Jugendtrainer bist und das hörst und denkst, oh, das ist aber spannend, das würde ich eigentlich auch gerne mal für die F-Jugend hören, das, was wir heute besprechen, und das interessiert mich da auch, dann einfach 2 Folgen zurückspulen sozusagen. Da haben wir nämlich über das Ganze auch schon für die F-Jugend gemacht. Es folgt auch noch ein Teil zu Bambini und ein 4. Teil zur D-Jugend. Und ich habe ihn letzte Woche selber nochmal gehört, das erste Mal seit 2-3 Jahren, war der Podcast, den wir zwischen reingeschoben haben, nämlich zum Thema Ernährung im Jugendfußball. Und ich muss sagen, der ist sehr, sehr gut. Ohne mich jetzt selber zu loben, ich habe mich da mit meiner ehemaligen Professorin an meiner Uni unterhalten, getroffen, mit der Frau Dr. Hande Hofmann. Sehr guter Podcast, sehr viele Sachen auf den Punkt gebracht und auch so ein bisschen klargestellt, ohne da jetzt irgendwie Effekthascherei oder sonst irgendwas, sondern einfach Dinge auf den Punkt gebracht, die man anwenden kann, sehr praxisnah. Sie zu der Zeit war sie auch Mama eines 7- oder 8-jährigen Fußballers, konnte das also sehr, sehr gut einordnen, wie es da sozusagen zugeht, obwohl sie selber keine Berührungspunkte hat zum Fußball. Absolute Hörempfehlung, auch nicht nur für Fußballeltern, sondern ich glaube eigentlich alle Menschen, die irgendwie im Sport was zu tun haben, den müssten wir tatsächlich mal aufbereiten. Vielleicht finden wir ja die Zeit in den nächsten Wochen. Absolute Hörempfehlung, Ernährung im Jugendfußball, die Classic-Folge von letzter Woche. Jetzt geht's aber los, Sakko. 10 Minuten schon rum, eieiei, wir wollten es eigentlich kurz halten. Nichtsdestotrotz, lass uns reinstarten in die E-Jugend. Besonderes Alter. Genauso besonders wie das D-Jugendalter, F-Jugendalter und Bambini-Alter. Jedes Alter besonders. Lass uns mal reinsteigen in diese Thematik, warum die E-Jugend anders und auch ein Stück weit besonders ist. Jetzt in den letzten Jahren hat sich ja so ein bisschen auch geändert, was so die Spielstruktur angeht. Bambini, F-Jugend, ganz klar, Funinho überall. Ich glaube, in Fußball Deutschland ist in der E-Jugend noch mehr Sodom und Gomorra als je zuvor. Von irgendwelchen Spielfesten, wo 2 gegen 2 gespielt wird, bis 3 gegen 3, bis hin zu, ich wage jetzt mal die Prognose.
Twin Games, es gibt, oder?
Twin Games, aber ich sage, es gibt irgendwo in Deutschland immer noch einen Kreisverband, der 9 gegen 9 spielt in der E-Jugend. Über einen halben Platz. Könnte mich gerne eines Besseren belehren. Nichtsdestotrotz, E-Jugend für mich wahnsinnig spannend, weil gerade bei den Kids sich so ein bisschen eine Weiterentwicklung klar bemerkbar macht, nämlich dieses von, wir kommen einfach nur ins Fußballtraining, um ein bisschen Fußball zu spielen und ich habe ein bisschen Zeit mit meinem Ball, ist es ja jetzt schon so, dass nochmal deutlich mehr und man oftmals auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit Kinder ins Training kommen und denken, okay, ich möchte gern Fußballprofi werden als Berufsbild sozusagen. Ja, das sagt man in der F-Jugend ja ganz oft, weil man halt das Trikot hat und, oh ja, Fußballprofi wäre cool. In der E-Jugend ist ja rein vom entwicklungspsychologischen Stand her einfach schon mehr möglich und die Kinder können irgendwie mehr einordnen, was da passiert. Und das hat gewisse Vorteile, das hat aber auch gewisse Nachteile, die ich beachten muss in der E-Jugend.
Und ich finde das auch, ich will da kurz einhaken, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nämlich kommt mir das erst, wenn ein Kind beispielsweise jetzt beim Fußball anfängt in der Bambini und dann aus der Bambini raus in die F-Jugend geht oder in die F-Jugend kommt und dann 2 Jahre später aus der F-Jugend geht, also die kommen als Babys und sind danach immer noch Babys, so gefühlt. Also sind immer noch einfach sehr junge Kinder, die sind wild, voller Begeisterung, viel Freude und so. Und ich habe das Gefühl, die Kinder, wenn die in der E-Jugend ankommen als F-Jugendliche und wenn sie aus der E-Jugend rausgehen, dass da extrem viel passiert. Also von jetzt eben nicht nur dieses Thema, wie ist es auf dem Platz, sondern auch von der Reife und der Entwicklung, die sie in diesen 2 Jahren dann erleben, werden es eben aus diesen verspielten Kindern schon so, jetzt ja keine Teenager in dem Sinn, aber Kids, die ja schon auch reflektieren, nachfragen und Themen irgendwie um diesen Kosmos Fußball herum auch haben. Und ich finde das in der E-Jugend am extremsten, wenn ich jetzt auch irgendwie retrospektiv das bei mir betrachte, diese Entwicklung in den 2 Jahren, die hast du sonst, glaube ich, in keiner Jugend so extrem. Also, wenn die in die D-Jugend kommen, dann sind es schon Pubertierende oder fangen in der D-Jugend an zu pubertieren und das hast du dann eben noch in der C-Jugend und dann hast du ausgewachsene Spieler und irgendwie ändert sich das nicht mehr so extrem, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht ich würde mich interessieren, wie es bei dir ist, wenn du so drüber nachdenkst, ob dir das auch so krass auffällt.
Ja, ich kriege das ja auch bei meinen Neffen und Nichten mit zu Genüge und deshalb, ich habe mich an der Frage, also jetzt für das erste Einstiegsthema, warum die E-Jugend irgendwie so ein bisschen anders ist, was ändert sich denn im Vergleich zu Bambini und zur F-Jugend tatsächlich wirklich? Und ich habe es an 2 Szenarien aufgebaut und zwar, wir haben in der F-Jugend-Folge, gerne nochmal reinhören, drüber gesprochen, das F-Jugend-Training legt ja anders als das Bambini-Training so ein Stück weit die Grundlage für im Training wird trainiert und nicht im Training ist einfach nur Bewegungsstunde und jeder macht ein Stück weit, was er will, so wie es in der Bambini ganz oft ist und auch richtig ist. Und wenn dieser Grundstein, dieses wir trainieren im Training, um zu trainieren, wenn dieser Grundstein gelegt wurde in der F-Jugend und ich in der E-Jugend damit weitermachen kann sozusagen, dann kann ich hier schon recht schnell diese Früchte irgendwie tragen von dem, was du gerade gesagt hast, im Sinne von, die sind ein bisschen reflektierter, die können Zusammenhänge ein bisschen besser verstehen. Gleichwohl birgt aber auch natürlich die Gefahr, weil, und es wird wahrscheinlich der Großteil der Trainer, die das jetzt hier hören, betreffen, wenn der Grundstein in der F-Jugend noch nicht gelegt wurde. Training ist dafür da, um zu trainieren, weil wenn ich nur in Anführungszeichen kicken und bolzen will, dann muss ich nicht ins strukturierte Training, dann kann ich auch auf dem Marktplatz bleiben oder irgendwo in den Käfig gehen, 4 Stunden ist auch okay, ohne das jetzt zu werten, dann wird es nochmal eine richtige Herausforderung, nämlich aus dieser Entwicklung, die Kinder in der E-Jugend machen beziehungsweise gemacht haben in der Sommerpause von F auf E-Jugend. Und das finde ich so spannend an dem E-Jugendalter, dieses, es kann dich exponentiell sozusagen ins Positive entwickeln, wenn man es jetzt mal überspitzt formuliert. Es kann aber auch sehr, sehr anstrengend werden. Und ich glaube, deshalb gibt es auch sehr wenig, verhältnismäßig wenig Trainereltern in der E-Jugend, wenn man das vergleicht zu Bambini, zur F-Jugend, weil da einfach nochmal andere Sachen gefragt sind, vermeintlich.
Ja, also dieses, ich glaube, man kann, also es gibt so Modelle, da heißt es ja dann learn to train, also von learn to play, also irgendwie erstmal zu lernen, wie dieses Spiel funktioniert und zu spielen, also dass Spielen Spaß macht und also wie ich mich in einem Spielkontext dann bewege, zu diesem learn to train und dann, glaube ich, weiß nicht, learn to perform oder was da als letztes kommt, finde ich als Modell ganz, ganz spannend eigentlich, nämlich zu sagen, Bambini F-Jugend, die Kinder sollen erstmal die Freude am Spiel feststellen. Also, dass dieses Spiel besser ist als alle anderen Spiele, die es gibt und besser als jedes andere Angebot. Das müssen wir reinbekommen in die. Das ist ja irgendwie unsere Aufgabe als Trainerinnen, Trainer und auch als Vereine, das so zu strukturieren, dass sie sagen, das ist das Beste, was ich je gemacht habe in meinem Leben. Und dann genau das, das du beschreibst, dieses Learn to Train. Und jetzt versuchen wir das zu strukturieren langsam, nämlich, dass wir sagen, wir haben Teile des Trainings, da lernen wir strukturiert auch etwas. Und das, also, es klingt jetzt, glaube ich, hochtrabender, als es gemeint ist, nämlich eine Spielform anzubieten, die halt bestimmte Regeln hat, wo wenn ich über diese Linie dribbel, dann darf ich Überzahl spielen. Wenn ich über diese Linie dribbel, dann muss ich in Unterzahl spielen. Sowas ist ja schon strukturierter als einfach nur, hier ist der Ball, wäre super, wenn ihr euch alle bewegt und Spaß habt. Und das, also es bleibt ja dieses extrem spielformorientierte Training, es bleibt ja bei uns sowieso immer, aber eben mit der Provokation, dass wir Verhalten in eine bestimmte Richtung auch lenken und dafür brauchen wir Kinder, die bereit sind, sich in diesem neuen Rahmen dann eben auch zu bewegen. Weil wenn ich, und das ist, glaube ich, was du da meinst, wenn ich eine Gruppe habe, die bei jeder Form von Provokationsregel dann sagt, oh, können wir nicht normal spielen, dann muss ich dagegen quasi erst ankämpfen. Und wenn ich das nicht aufgebaut habe, dass solche Spiele auch dabei sind und sowas auch richtig Spaß machen kann, dass wir dieses Umschaltspiel jetzt drin haben und ich darauf aufbauen kann, auf Kindern, die bereit sind, solche Spiele auch zu spielen, dann ist mein Leben in der E-Jugend deutlich entspannter. Und ich glaube, das ist im Kern ja auch ein großes Konfliktpotenzial, wenn ich dann E-Jugendtrainer werde und die Kinder aus der F-Jugend quasi hochkommen. Ich übernehme die dann und die sind so, wie du sie beschreibst. Nämlich eigentlich wollen die nur alle ihr eigenes Ding machen und jede Form von Übung kotzt sie schon an. Dann habe ich eine Aufgabe, und zwar denen erstmal beizubringen, dass auch Trainieren Spaß machen kann. Also ich glaube, das ist dann oft das, was verpasst wurde. Dass in der F-Jugend auch Trainieren Spaß macht und in der E-Jugend dann drauf aufbauen. Und das ist aber für mich auch so eine Zielsetzung, wenn ich jetzt im ersten Jahr mit der E-Jugend bin, dass ich sage, okay, wo wollen wir hin am Ende der E-Jugend? Und das gar nicht so groß zu bewerten, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, sondern erstmal zu sagen, was könnte eigentlich so nach 6 oder 12 Monaten das Ziel sein? Und da könnte durchaus das Ziel sein, zu sagen, wir sind in der Lage, 30 bis 45 Minuten in Anführungszeichen strukturiert und konzentriert zu trainieren, mit einer hohen Intensität. Und die anderen 30 bis 45 Minuten fülle ich dann eben mit diesem freien Spiel, das sie aus der F-Jugend eben kennen. Und dieses Verhältnis von wie lange können sie sich konzentrieren und haben sie Spaß an strukturiertem Training, das zu verändern. Dass sie eben dann, und das ist ja das, was wir sehr oft feststellen, in dem Training sagen, hey, können wir bitte einlaufen spielen oder können wir länger einlaufen spielen? Es ist egal, wenn das Abschlussspiel 10 Minuten kürzer geht, weil sie so Spaß an dieser Form haben, dass sie sagen, ich trainiere lieber quasi in dieser Übung und wir verzichten gerne freiwillig auf ein paar Minuten vom Abschlussspiel, weil die Übung so Bock macht, dass ich am liebsten eigentlich das mache. Und das funktioniert ja, das geht ja. Das ist ja einfach nur eigentlich der Übungspool, den man dann hat. Und die Kids werden lernen, solche Formen zu lieben und dann ist das Arbeiten nochmal ganz anderes.
Ja, und du hast es jetzt schon zwischen den Zeilen anklingen lassen. Lass uns da mal gerne in den zweiten Block springen, nämlich die Rolle des Trainers. Und die ändert sich in meinen Augen schon auch nochmal zu der eines F-Jugendtrainers. Und um so ein bisschen ein Stück weit eine Referenz zu haben für wo, also wer bin ich denn als Trainer, was muss ich denn sein, habe ich für mich immer so 3 Sachen im Kopf, nämlich die erste Säule, was will denn eigentlich der Verein? Ja, also wenn ich jetzt in einem ambitionierten Breitensportverein bin, der irgendwie anfängt, die Kinder zu scouten, und es geht ja dann oft in der E-Jugend so richtig los, und Leistungsvergleiche organisiert, dann habe ich halt eine andere Rolle als ein Trainer, der irgendwo auf dem Dorf ist und deine Aufgabe einfach nur ist, die Lücke zu füllen und zu hoffen, dass mindestens 10 Kinder ins Training kommen. So, das ist quasi die erste Frage, die ich mir stellen muss, was will denn eigentlich der Verein? Dann die zweite Frage, die ich mir stellen muss, was möchte ich denn als Trainer eigentlich? Ja, also was ist denn mein eigener Anspruch? Und der ändert sich dann oftmals in der E-Jugend schon auch, weil so wie du angesprochen hast, wir haben halt wir wollen einfach nur irgendwie Bewegungszeit und was mit dem Ball machen, weil ist halt das einzige Freizeitangebot, das ich irgendwie habe als Kind. Oder du hast halt wirklich schon Kinder und auch Eltern, Erwachsene drumherum, die sagen, nee, wir wollen schon diesen Leistungsspirit irgendwie zu fühlen und zu leben. Das muss ich mich auch fragen. Die dritte Frage ist, was wollen denn dann eigentlich die Kinder? Ja, also Verein, ich als Trainer.
Ist das die dritte Frage erst?
Verein?
Nee, schon richtig. Ich frage mich nur, ob von der Prioritätenliste, also
ja, ich habe gerade nochmal geswitcht, weil ich habe eigentlich Verein, Kinder, Trainer, und da dachte ich, nee, ich mache es lieber vom Großen zum Kleinen, also erst zu klären, Verein, dann ich als Trainer, weil ich das schon irgendwie, also wenn man den Luxus hat, das freiwillig zu machen, ist ja nicht bei allen E-Jugendtrainern so, dann würde ich mich schon fragen, was will ich denn eigentlich? Und wenn das matcht mit dem, was der Verein möchte, dann matcht es ja auch ganz oft mit dem Kindern, die ich vor mir habe, die ich dann trainiere. Was ist denen ihr Anspruch? Was wollen die denn eigentlich von mir? Also bin ich mehr der Motivator bei denen, so wie du es?
Macht diese Reihenfolge jetzt Sinn?
Wie würdest du es denn sehen?
Ich frage mich, was die Kinder wollen. Also ist ja auch immer das, wie wir es ja sehen. Also wir gucken erstmal, wen haben wir denn da vor uns? Auf der Grundlage entscheide ich als Trainer, was ich sein muss, damit es gut matcht. Und dann muss das im Vereinskontext Sinn machen. Weil das andere würde ja bedeuten, ich habe eine Mannschaft in der E-Jugend, die vielleicht gar nicht so leistungsbereit sind, bin aber in diesem leistungsorientierten Breitensportverein. Und jetzt agiere ich ja jedes Training gegen das Interesse oder eigentlich die Gruppenkonstellation, indem ich die halt striez. Sage, ihr müsst halt jetzt, weil wir wollen ja am Wochenende unser Leistungsding gewinnen. Deswegen passt es nicht ganz für mich jetzt, was du da...
Also, alles interessant, weil das sehe ich anders. Also ich entscheide mich doch erst meistens für die Organisation im Sinne von, was ist denen ihre Herausforderung oder was ist denen ihre Erwartungshaltung? Wenn ich jetzt halt zum FC Bayern München gehe, dann kann ich nicht erwarten, dass ich dreimal die Woche Heidelberger Ballschule machen kann mit denen in der E-Jugend. So, und wenn das quasi, was die Organisation repräsentiert oder was, wenn es das denn gibt, was die darstellt, wenn das matcht mit dem, was ich als Trainer möchte, dann komme ich erst zu dem Punkt, überlegen.
Ich finde, das macht nur Sinn, wenn du in einem leistungsorientierten Kontext dich bewegst. Nur dann. Wenn du die Kinder selektierst, dann macht dieser Weg Sinn. Aber wenn du jetzt in einem Breitensportverein bei dir um die Ecke anfängst, weil, keine Ahnung, dein Sohn in die E-Jugend kommt oder dein Sohn mit Fußball anfangen will und der dahin will, und du sagst ja, gut, mein Gott, dann mache ich halt Trainer. Und die Organisation sagt dir, ey, bei uns ist es so, ab der E-Jugend gilt hier reiner Leistungsfußball. Du musst hier wirklich die Jungs auf Spur bekommen, die sollen Vollgas geben. Und jetzt ist dein Sohn halt einer, der gerade angefangen hat und eigentlich nur ein bisschen Spaß hat, mit seinen Freunden zu kicken. Und jetzt sagst du aber, du trainierst ihn im Interesse des Vereins und im Zweifelsfall
sagt er halt... Tue ich nicht, weil es nicht matcht, das meine ich doch damit. Ich gucke mir quasi an.
Okay, eventuell reden wir aneinander vorbei.
Ich glaube schon. Also nochmal, jetzt das Beispiel, ich werde Trainer meines kleinen Sohnes, ja, und habe fünf Vereine zur Auswahl oder drei von mir aus. Dann wähle ich den Verein, der mir am ehesten als Trainer taugt, auch von der Herangehensweise.
Okay, ja gut, das verstehe ich durchaus, aber das ist ja nicht die Realität für 99% der Trainer. Die wählen sich ja den Verein nicht aus und ich werde ja Trainer, weil mein Kind da schon spielt. Also das Einzige ist es, ich starte ganz frisch, mein Kind fängt mit Fußball an und jetzt können wir uns überlegen, zu welchem Verein gehen wir und also welche Vereinswerte und welches Vereinsleben matcht auch am ehesten zu meinen Werten und Überzeugungen. Dann ja, aber
in der Bambini F-Jugend gehe ich da nicht mit der Aussage. Ich glaube nämlich, Bambini F-Jugend hätte ich uneingeschränkt gesagt, ja, ist so, da stelle ich mich halt zwangsläufig als Trainer hin. Und das hatten wir jetzt ja vorhin, aber in der E-Jugend habe ich ja schon andere Voraussetzungen ganz oft.
Ja, aber du tust so, als ob man immer auf einem weißen Blatt Papier startet und du halt die, also du im Zweifelsfall wechselst du da halt den Verein. Du ja. Nix, das funktioniert doch nicht. So, also, hä? Jetzt, ui. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das in 5 Minuten rausschneiden müssen.
Ja, ich
hey, wir reden doch okay, jetzt aus der normalen Breitensportperspektive, was 99% der Menschen betrifft, ist, ich bin unfreiwillig Trainer geworden, weil die keinen haben. Oder vielleicht noch aus der Motivation heraus, ich will meinem Sohn, meiner Tochter gutes Training anbieten. Deswegen mache ich es lieber selbst, als das, was davor da war. Und der Verein ist ja schon da. Das Kind ist ja schon im Sport. Und da würde ich jetzt nicht hingehen und sagen, ja gut, wisst ihr was, ich mache halt jetzt Trainer, aber lieber Sohn, wir wechseln den Verein, weil das, was die wollen vom Training, das passt nicht.
Ja, okay, okay, dann haben wir tatsächlich ein bisschen aneinander vorbeigesprochen. Für dich wäre das die Konsequenz.
Was?
Also du denkst quasi, ich gleiche das mit das, was der Verein möchte, mit dem, was ich als Verein und was mein Sohn möchte, ab. Und wenn das nicht passt, dann wechsle ich. Für mich wäre der Gedanke, als neuer Trainer in den Verein reinzukommen, mich einfach nur zu fragen, was will der Verein und passt es zu dem, was ich möchte? Und daraus dann auch meine Trainingsinhalte und die Art und Weise, wie ich als Trainer agiere. Und es ist ja auch für neue Trainer in der E-Jugend, das quasi damit abzugleichen. Also für mich selber zu fragen, was möchte ich denn in der E-Jugend?
Also ich finde deine Annahme, deine Grundannahme ist, dass ein Trainer anfängt, weil er Lust auf den Trainerjob hat und jetzt die Vereine in der Umgebung scannt, nach welcher Verein
passen. Nur diesen einen Verein.
Ja, aber warum werde ich da Trainer? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
Also weil ich muss.
Was heißt muss?
Papa, wenn du nicht Trainer wirst, dann muss ich aufhören mit Fußball.
Okay, so, genau davon gehe ich ja jetzt in meinem Beispiel auch aus. Also ich muss in diesem Verein Trainer werden, weil die auf mich zukommen und sagen, wir haben keinen für die Mannschaft und du hast doch schon mal und ja. Willst du nicht. So, was will ich denn da abgleichen? Also das ist ja ein Szenario, in dem ich nichts abgleichen kann. So,
doch, deine natürlich, du kannst doch abgleichen und dann, und deshalb sprechen wir doch über die Rolle des E-Jugendtrainers, was ist dann quasi mein Selbstverständnis als neuer Trainer, der da rein startet? Bin ich einfach nur der gute Launebär oder bin ich einfach der, der den Erwartungen des Vereins, wenn die leistungsorientiert sind, also kann ich das überhaupt leisten, was da von mir erwartet wird?
Ja, ich finde, du hast es ganz schön kompliziert gemacht. Also, ich würde
das so einfach im Ehrenamt, sag ich.
Nee, das ist gar nicht das Thema. Die Herangehensweise wäre doch dann an die Jugendleitung heranzutreten und sagen, hey, ihr wollt ja, dass ich Trainer mache. Was erwartet ihr von mir?
Ja, du, ja, schon.
So, das würde doch reichen. Also warum dieses komische Abgleichen von irgendwelchen, also als ob die ein Strategiepapier veröffentlicht haben vor 4 Monaten.
Nee, eben nicht.
Aber eben ja, nicht. Eben nicht. Genau, das ist es. So heißt, ich gehe hin in einem informellen Gespräch, frag den Jugendleiter, was erwartest du eigentlich von mir in der E-Jugend? Sollen die jetzt herausragend gut ausgebildet werden oder herausragend gut betreut werden? Sollen die, willst du, dass ich aus 15 Kindern 30 mache? Oder willst du, dass ich aus den 15 die 12 Besten in die nächste Jugend schiebe?
Ja, genau das
würde mir doch als, ja, das würde mir doch schon reichen als, also dieser komische Abgleich und dieses Bild, das du aufgemacht hast von ich wähle mir den Verein aus und spreche dann mit 4 aus der Umgebung und gehe zu dem Verein, der am besten passt. Das ist ja komplett an der Realität vorbei, sondern die fragen mich und ich muss für mich entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht.
Genau. So,
und die Entscheidung, ob ich es mache oder nicht mache, hängt davon ab, wie die Rahmenbedingungen sind. Und unter anderem zu den Rahmenbedingungen zählt, was ist die Erwartungshaltung. Und wenn ich eine Kraut- und Rüben-Mannschaft habe, im positiven Sinne, nämlich Kinder, die einfach kommen, weil sie Bock haben, miteinander zu kicken und weil sie Bock auf diese Gemeinschaft haben und der Verein sagt zu mir, okay, also du musst jetzt aber jedes Training in 3 leistungshomogene Gruppen einteilen, damit die bestmöglich gefördert werden und du sagst, boah, also wenn ich das bei denen mache, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da jetzt aber demnächst welche aufhören werden und dann kann man sich entscheiden, ob man das machen will, ob das matcht. Neben, glaube ich, weiteren Themen, die jetzt nicht E-Jugend-spezifisch sind, aber eben, wie ist die Unterstützung des Vereins? Stellen die mir wenigstens noch jemanden zur Seite, der mich unterstützt? Muss die ganze Orga-Scheiße auch noch alleine machen oder gibt es da einen Ansprechpartner im Verein? Also ja, solche Sachen zählen da mit Sicherheit dazu und ich wäre da vermutlich auch fordernd, wenn ich in dieses Gespräch gehe. Also wenn die auf mich zukommen, mich haben wollen, dann sage ich, ja, kann ich machen. Also ich wäre ja immer offen, das zu tun, weil die Arbeit an sich ist ja nicht das Problem und die Zeit mit den Kindern ist ja auch nicht das Problem. Es ist ja eher viel außenrum. Und da würde ich die Sachen einfordern, die für mich notwendig sind, damit es funktioniert. Und ich glaube, da zählt ein Punkt auch mit rein. Ja,
alles. Sehr interessant. Ich jetzt mal von oben drauf geguckt, dass wir in der E-Jugend quasi über diese Komplexität sprechen. Jetzt mal unabhängig davon, ob das selbst verschuldet ist durch eine mögliche falsche Herangehensweise. Das zeigt ja aber auch, wie vielschichtiger nochmal die Rolle eines E-Jugendtrainers im Vergleich zu einem F-Jugendtrainer ist.
Ja, ich glaube, es liegt auch mit daran, also du hast es von Anfang an, ich finde auch richtig so geframed, nämlich dieses bis zur F-Jugend ist allen eigentlich egal. So, das sind halt kleine Stöpsel, ja. Die sollen sich einfach nur bewegen auf dem Platz. Und wenn keiner heult, ist okay. Und ab der E-Jugend ist auf einmal so, okay, wir brauchen ordentliches Training, wir haben hier Ligen, wir haben Tabellen, wir haben Spiele, wir haben Torverhältnisse und so weiter. Und dieser ganze Druck, also der geht nicht spurlos am Verein vorbei, wo du, also in der E-Jugend dann, zumindest war es bei uns damals so, das ist wahrscheinlich auch von Kreis zu Kreis unterschiedlich, hast du auch verschiedene Ligen gehabt. Also wenn du konntest aufsteigen und absteigen. Oder hast eine Quali-Runde gespielt in der Hinrunde und dann wurdest du in die Leistungs- oder Kreisstaffel eingeteilt, also in die obere oder untere E-Jugendstaffel. Und sobald du das alles ja schon hast, und das ist ja dieser harte Cut von Foninho-Festivals, keiner zählt Tore, hin zu Ligensystemen auf und Abstieg. dann, glaube ich, entsteht genau das Bild, das du beschreibst. Und das ist natürlich die Rolle, mit der sich der Trainer auseinandersetzen muss. Und absolut, da bin ich 100% bei dir, Erwartungshaltungen abgleichen. Also wenn ich nämlich dann hingehe und sage, mir ist es scheißegal, ob wir diese E-Jugendliga gewinnen oder nicht. Und der Verein sagt, ja, Moment mal, die letzten 3 Jahre sind wir immer in die Leistungsstaffel gekommen, also die höhere Liga. Dann sage ich, ganz ehrlich, wenn ihr das von mir verlangt, dass ich mein Training darauf ausrichte, dass das das Ergebnis ist, dann bin ich der Falsche für euch.
Ja.
Dann haben wir uns, glaube ich, schon auch richtig verstanden. Und ich glaube auch, also da bin ich absolut bei dir, dass das in der EU beginnt für viele Vereine, dass man da dann anfängt drauf zu gucken. Und auch Eltern anfangen drauf zu gucken. Also, weil die Väter jetzt auf einmal mitzählen können, wie es steht. Das konnten sie davor nicht.
Aber nichtsdestotrotz, der Großteil, Gott sei Dank, den verbringen wir ja nicht in einem Wettkampfformat, sondern im Training, dann auch in der E-Jugend. Und auch hier gilt generell im Training die Thematik, du hast es bei der F-Jugend-Folge schon gesagt, wir trainieren in der E-Jugend nicht, um von Tag 1 an in der D-Jugend bestehen zu können. Sondern wir trainieren in der E-Jugend so, dass wir, wenn wir 12 Monate später in die D-Jugend, oder eigentlich sind es ja 24 Monate später, in die D-Jugend wechseln, dass wir dann bereit sind, Anforderungen, die uns an der D-Jugend gestellt werden, dass wir die in dem D-Jugendalter entwickeln können. Ja, also es geht jetzt nicht drum, so wie es nicht drum geht, im Bambini-Alter oder im F-Jugendalter vom Funinho plötzlich fürs 9 gegen 9 vorzubereiten, für 7 gegen 7, geht es hier einfach drum, 24 Monate lang zu überlegen und auch rauszuarbeiten, strukturiert oder unstrukturiert mit den Kindern, hey, wir spielen jetzt ein bisschen größer, das Feld ist ein bisschen größer, es gibt vielleicht ein paar mehr Gegenspieler und jetzt habt ihr 24 Monate Zeit, euch damit zu beschäftigen im Training.
Ja, ich glaube, also sobald wir diese größeren Spielsysteme am Wochenende haben, also wenn E-Jugend dann 7 gegen 7 spielt, dann ist, glaube ich, da eben die Herausforderung da, dass sich Leute anfangen, über Formationen Gedanken zu machen, über Spielerpositionen und Positionsprofile und man dann anfängt, ja diese taktischen Sachen zu trainieren, die ja eigentlich spätestens irgendwie zur D-Jugend im 9 gegen 9 dann ja wieder hinfällig sind, weil wir ja wieder ein neues Format spielen. Also jetzt muss ich dann wieder 2 Jahre 9 gegen 9 trainieren, dann wieder 11 gegen 11 und um diesem Druckschluss nicht zu erleiden, stimmt das? Löse ich mich sowieso einfach vom Spielformat. Das würde ich in der E-Jugend immer machen. Also mir ist doch egal, was wir am Wochenende spielen, weil wenn wir die grundlegenden Dinge gut können, nämlich die Kinder haben Bock, sich zu bewegen im Spieltag, und zwar alle, die haben Bock zu rennen am Spieltag, die haben Bock, Bälle zu gewinnen, die haben Bock, Tore zu schießen, dann ist mir das, was wir am Wochenende spielen, egal, wenn ich das in möglichst vielen Kindern drin habe, dann gewinne ich trotzdem jedes Spiel. Und ich glaube, da aufzupassen und vielleicht eher mit dem Gedanken ranzugehen, also wie würde mein Training aussehen, wenn ich am Wochenende 3 gegen 3, 5 gegen 5 und 7 gegen 7 spielen würde? Also welche Trainingsinhalte würde ich denn dann trainieren, um in diesen 3 Formaten am Wochenende zu bestehen? Und dann komme ich ganz schnell zu dem Punkt, dass ich wiederkehrende Elemente ja in diesen Spielen brauche. Also Kinder, die wach sind, Kinder, die umschalten, Kinder, die, genau das, was ich eben beschrieben habe, dann bekommt mein Training einen ganz anderen Touch und ich kann einiges an Druck rausnehmen, dass ich die Gefahr habe, dass sie bestimmte Sachen zum Beispiel nicht lernen. Oder ich habe denen jetzt vergessen beizubringen, wie man mit Abseits spielt. Und jetzt in der D-Jugend haben wir aber Abseits. Und jetzt haben wir ja was verpasst. Und dann werden da extrem viele Lerninhalte versucht, die reinzudrücken in diesen 2 Jahren, damit sie vorbereitet sind auf dann das größere Format. Und das alles wegzulassen, einfach beiseite zu schieben und zu sagen, was brauchen wir denn eigentlich, um in möglichst vielen Spielformaten gut zu bestehen und nur diese Inhalte zu trainieren. Das würde mir schon vollständig reichen. Denn, und jetzt mehr denn je, ich weiß als E-Jugendtrainer ja gar nicht, ob nächste Saison in der D-Jugend noch 9 gegen 9 gespielt wird oder nicht.
Ja.
Und aktuell weiß man als D-Jugendtrainer auch nicht, ob in der C-Jugend 11 gegen 11 gespielt wird. Es kann sein, dass sich das ändert. Und wenn ich mich jetzt abhängig mache von diesen Spielformaten, diese oder nächste Saison, dann bin ich einfach ein Opfer des Systems. Weil das Spielformat kann auch scheiße sein. Ja, weil vor 20 Jahren wurde in der F-Jugend eben auch noch 11 gegen 11 gespielt. Das war damals schon nicht gut. Und wenn jetzt der Verband kommen würde, ist ja das Beispiel, das immer wieder aufmachen, wenn der Verband jetzt kommen würde und sagen würde, hey, wir haben uns überlegt, wir haben uns diese Gedanken gemacht, wir machen jetzt in der F-Jugend auch 9 gegen, oder in der E-Jugend machen wir schon 11 gegen 11, deshalb macht einfach mehr Sinn, die früher vorzubereiten. Dann würde ich mich auch nicht hinstellen und sagen, gut, okay, dann machen wir jetzt halt 11 gegen 11 Training, sondern mein Training wäre 1:1 das gleiche, ob sie mir jetzt sagen, wir spielen am Wochenende vor Minio im 5 gegen 5 oder 11 gegen 11. Ich würde an meinem Training nichts ändern und wüsste, dass die Mannschaft aber in beiden Fällen sehr gut bestehen kann. Und ich glaube, sich davon so ein bisschen frei zu machen. Aber ich glaube, als Trainer brauchst du da einfach Struktur und so die Selbstsicherheit. Hey, das, was ich hier im Training mache und meine Trainingsprinzipien, die sitzen. Die sind gut. Und so kann ich mich argumentativ gegen alles wehren, unabhängig davon, was wir am Wochenende machen.
Ja.
Also positiver Nebeneffekt ist ja, positiver Nebeneffekt ist ja, dass ich dann die Spiele trotzdem gewinne. Also wenn ich die gut trainiere.
Idealerweise ja. Und auch das ist wieder, glaube ich, so eine kleine Besonderheit in der E-Jugend, weil wir eben diese Phase auch haben, wenn ich das den Kindern in der E-Jugend reinprügel, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sieht das Endprodukt am Wochenende sieht oft mal sehr, sehr strukturiert und schön in Anführungszeichen erwachsen aus von außen. So, wenn ich sehe, die lassen den Ball wunderbar laufen in ihrem 7 gegen 7 und jeder hat irgendwie seine Position und es hat sogar ein bisschen was vom Positionsspiel und wir sind aber die irgendwie wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen den Ball hinterher rennen und 8 Fehlpässe hintereinander spielen. Wie gehe ich denn um mit dieser Thematik? Und es ist meistgestellte Frage, gerade in diesem Altersbereich, mit diesem Technik-Thema. Ich muss doch jetzt ganz viel Technik machen, damit Ball an und Mitnahme und damit ich schnell das Passspiel verbessern kann und damit wir gutes Zusammenspiel haben. Wie gehe ich denn da in diesem Altersbereich damit um? Also wie bringe ich irgendwie da Technik rein, ohne nur in isolierten Formen zu spielen beziehungsweise zu trainieren? Was wären so Trainingsprinzipien, weil du es gerade angesprochen hast, so 2-3 Stück, auf die du achten würdest als E-Jugendtrainer beim Thema Techniktraining?
Unsere Empfehlung ist eigentlich da immer die gleiche. Wenn du nicht mehr als 2x90 Minuten Training pro Woche hast, Finger weg von isolierten Formen. Du hast einfach nicht die Zeit, den Fußball in seine Einzelbestandteile zu zerlegen und einzelne Sachen zu trainieren. Manche Dinge davon haben ja ihre Daseinsberechtigung und alles hat ja einen Effekt. Also wenn ich mit einer Augenklappe trainiere, hat es auch irgendeinen Trainingseffekt. Und wenn ich mit 2 Augenklappen trainiere auf beiden Augen, hat es auch einen Trainingseffekt. Heißt, ich kann ja nicht absprechen und sagen, es bringt alles nichts. Es bringt alles ein bisschen was. Und hätte ich unendlich viel Zeit, dann würde ich auch alles machen. Hätte ich 7-mal Training die Woche, würde ich sehr viel machen. Habe ich 2-mal die Woche Training und in Ferien vielleicht gar nicht und wenn es regnet, wird es eher abgesagt, dann mache ich sehr wenig und reduziere das auf das Wesentliche. Und das Wesentliche ist, dass, also so wie wir es nennen, Aktivität, Intensität, Qualität als unsere Stufen, in denen wir uns bewegen. Bedeutet, wenn mein Training eine extrem hohe Aktivität beinhaltet, nämlich einmal eine angemessene Netto-Trainingszeit, also nicht maximal viel Netto-Trainingszeit, sondern eine optimale Netto-Trainingszeit. Weil sich Kinder nicht 90 Minuten am Stück dauerhaft bewegen können, die sind ja aber irgendwann müde und wenn die müde werden, dann lässt die Aktivität automatisch wieder nach. Heißt, ich habe gar nicht als Ziel, so viel wie möglich zu machen, sondern so viel, wie es zum Optimum führt, um dann im zweiten Schritt eine hohe Intensität zu gewährleisten. Heißt, die Aktionen, die sie haben, machen sie mit maximaler Aktionsgeschwindigkeit. Sie sehen, dass es sich lohnt, schnell zu sein, schnelle Entscheidungen zu treffen, schnell zu dribbeln, wach zu sein, schnell umzuschalten. Also alles Elemente für das Spiel, die ich brauche, lohnen sich. Und im letzten, also wenn ich das gewährleistet habe, dass die Kinder 90 Minuten dabei sind, aktiv sind, Gas geben, Vollgas geben, dann bin ich im letzten Schritt der Qualität angekommen und da kann ich dann drauf gucken, dass wir Spielern einzelnes Coaching geben oder ich meine Gruppe vielleicht 15, 20 Minuten vor meinem Training kommen lasse, um ihnen zu sagen, hey, mit euch würden wir gerne noch ein paar zusätzliche Sachen machen, weil wir glauben, dass es euch super weiterbringen kann, wenn ihr möchtet. Dann mache ich das außerhalb dieser 2x90 Minuten Trainingszeit, biete ich dieses technikorientierte Training an, das auf der Grundlage basiert, dass ich bei bestimmten Kindern erkannt habe, dass sie sich mit manchen Sachen schwer tun. Und so würde ich auch nicht jedes Kind überfordern, dass die alle kommen müssen und ich die Trainingszeit verlängere und die machen alle diese Passstaffette und zwar die gleiche Passstaffette und die ist für den einen ja viel zu einfach, weil er das schon sehr gut kann und die ist für den anderen fast schon zu schwer und ich wähle dann ja mit diesen isolierten Formen was aus, das alle machen können. Und das, ist ja schon affig. Also das passt ja schon gar nicht zur Realität. Ja, deswegen würde ich da in dieser Stufe für mich selber als Trainer filtern und gucken, habe ich 90 Minuten Aktivität bei meiner Mannschaft? Habe ich innerhalb dieser 90 Minuten in den Aktivitätsphasen Intensitätsspitzen, dass es richtig abgeht und die richtig Bock haben und das, also es richtig fetzt? Und wenn wir das haben, erst dann kümmere ich mich um das Thema Qualität. Und ganz viele Trainer, glaube ich, starten beim Thema Qualität. Also wir sehen eine Form, die plätschert so vor sich hin, die Kinder beeilen sich nicht, die sind nicht aufmerksam, die haben total atypisches Verhalten, ja, weil er langsam eindribbelt, der andere steht hinten am Tor und hält das irgendwie mit der Hand noch an der Latte fest. Und dann fange ich da an zu coachen. Und das ist ja nicht coachbar in dieser Art. Also ich bekomme ja erst, es ist ja erst coachbar, wenn wir Spiel ähnliche Intensitäten und Geschwindigkeit haben.
Ja, lass uns.
Dafür muss es sie ja dann irgendwie weiterbringen und beflügeln.
Ja, und da ist ja auch ein Ding, weil du es jetzt vorhin auch angesprochen hast, wir haben ja andere Spielformate oder Wettkampfformate am Wochenende, sei es ein 5 gegen 5, manchmal auch ein 7 gegen 7. Und wie gesagt, ich glaube irgendwo auch ein 9 gegen 9 in Deutschland. Das hat ja auch Auswirkungen dann auf vermeintlich mein Training im Sinne von, oh, ich muss jetzt ja natürlich auch ein bisschen größer trainieren. Ja, wenn ich am Wochenende 3 gegen 3 vor Nino trainiere, dann kann ich vor mir und auch vor den Eltern irgendwie rechtfertigen, ja, dann bleibt man halt maximal beim 3 gegen 3, wenn ich es organisatorisch umgesetzt bekomme. Wie schaffe ich denn den Spagat in deinen Augen zwischen das, was ich am Wochenende spiele, ein 5 gegen 5 und aber, um hohe Netto-Trainingszeit hinzubekommen, auch mal ein 1 gegen 1, 2 gegen 1 zu trainieren? Ja, was wir ja immer sagen, ist ja zum einen diese Thematik, find immer wieder einen Mix zwischen Stationstraining, ja, also die einen spielen auf dem einen Feld ein 2 gegen 2, ein 3 gegen 3 von mir aus, kann auch mal ein 4 gegen 4 sein, völlig in Ordnung. Und zeitgleich hast du aber, wenn du jetzt auch alleine bist oder wenn du nur einen Betreuer als Co-Trainer hast, hast du auf dem anderen Feld halt ein 1 gegen 1, ein 2 gegen 1, ein 2 gegen 2. Das kannst du in einem E-Jugendalter, finde ich, auch nochmal deutlich besser und noch deutlich gezielter machen als zum Beispiel in der F-Jugend, weil, haben wir ganz am Anfang angesprochen, einfach die Art und Weise, wie trainiert werden kann, wenn es funktioniert, also wenn die Kinder quasi das gelernt haben, mir ja deutlich leichter fällt. Also die können auch mal für sich selber 4 gegen 4 spielen, wenn das denen extrem Spaß macht und es eine coole Truppe ist und ich kann mich als einzelner Trainer um diese zweite Station kümmern. So. Hast du sonst da irgendwie noch Punkte zum Thema Größe oder Rolle der Spielformen, auf die man achten sollte als E-Jugendtrainer, wenn man da neu reinsteigt, neben dem Stationstraining?
Ich würde jetzt bei dir nochmal ansetzen, weil ich das eigentlich einen wichtigen Punkt finde. Wenn wir mit so einem Vorschlag um die Ecke kommen, also auf dem einen Feld quasi freies Spiel, auf dem anderen Feld ja eher was Trainingsorientierteres und ich bin aber alleine, dann so dieses, ja, aber wenn ich da nicht hingucke, dann machen die halt nur Scheiß und so. Das ist aber interessant, weil das ja vom Format her eigentlich Bolzen ist, also Bolzplatz. Heißt, es ist ja ein unbetreutes, in Anführungszeichen, Spiel. Und ich erwarte ja eigentlich so dieses, also von den Kindern, die sollen mehr auf den Bolzplatz gehen, weil das halt das wertvollste Training ist. Ja, Bolzplatz ist halt auch mal Streiten. Bolzplatz ist auch mal, dass sich die Gemüter aufhitzen und die anfangen da zu diskutieren. Ich glaube, das gibt es Bausteine, Bestandteile, wo ich das bis zu einem gewissen Grad aushalten muss. dass so ein Spiel auch mal solche Züge annimmt, damit sie erst lernen, auch miteinander spielen zu können. Wir sind ja dann genervt und gehen aus unserer Übung raus und gehen da rüber und dann gibt's eine Ansage für die, dann gehen wir wieder zurück und das, ich finde es eigentlich einen sehr schönen Punkt, den du da halt ansprichst, so dieses lernt halt zu spielen miteinander. Und dafür muss ich, glaube ich, auch ein bisschen Geduld mitbringen. Jetzt habe ich deine eigentliche Frage vergessen. Was war das nochmal?
Thema Spielformen beziehungsweise Größen der Spielformen im Training. Also ich spiele 5 gegen 5 am Wochenende, bedeutet das, ich muss jetzt auch möglichst nah rankommen an dieses 4 gegen 4, 5 gegen 5 in meinen Spielformen im Training?
auf gar keinen Fall. Wir sagen es ja eigentlich immer wieder, also ein 5 gegen 5 ist ja für die Kinder nicht wirklich ein 5 gegen 5. Also das Kind nimmt ja nur einen Bruchteil dieses Feldes wahr. Und wenn der Spieler irgendwie links an der Seite entlang dribbelt, im 1 gegen 1 ist, dann nimmt der den rechten Verteidiger, der in seinem Rücken ist, nimmt er ja nicht wahr. Er spielt ja in dem Moment kein 5 gegen 5. Weil wenn du die ganze Zeit 10 Spieler gleichzeitig wahrnehmen müsstest und ihre Bewegungen, kein menschliches Gehirn ist in der Lage, das umzusetzen. Bedeutet, die Kinder spielen sowieso auch in dem 5 gegen 5 eigentlich maximal ein 2 gegen 2. Vielleicht mal ein 3 gegen 2. Das ist das Maximale, was sie wahrnehmen können. Sich selber, links noch ein Spieler, rechts noch ein Mitspieler. Und zwischen diesen Optionen können sie entscheiden und dann noch die zwei Gegner, die vor ihm stehen. Alles andere Kapazitätsgrenze erreicht. Bedeutet, ich kann größer trainieren, habe aber einfach keine Effekte daraus. Bedeutet, ich mache alles kleiner und bin mir durchaus bewusst, dass eigentlich ich im 2 gegen 2 bis zum 3 gegen 2 alles trainieren kann, was am Wochenende auch drin ist. Gibt nicht eine einzige Situation, die ich da nicht abbilden kann, indem ich einfach Spieler weglasse und dadurch für mehr Ballaktionen sorge und mehr Aktivität sorge.
Ja, und jetzt haben wir viel über die Trainingspraxis gesprochen und der Grund, wieso wir ja auch den Podcast machen, ist, dass wir in den vergangenen Wochen die Trainerstarter-Sets an den Start gebracht haben. Die bestehen ja zum einen aus der Trainermappe, quasi so einem kleinen Handbuch, wo du alle möglichen Tipps und Hinweise findest für deinen Altersbereich. Ja, also es gibt ein Trainerstarter-Set F-Jugend, Bambini, E-Jugend, D-Jugend. Und wir diese Trainermappe haben als physisches Produkt. Wir haben eine Fortbildung, ja, die geht ein bisschen länger als eine Stunde. Ich glaube, in der E-Jugend sind es knapp 2 Stunden. Und dann, das ist der dritte Teil, ist quasi der Übertrag in die Trainingspraxis, wo wir Trainingseinheiten auf der Plattform, und die gibt es auch nur für die Trainerstarter-Set-Käufer sozusagen, nach Schwerpunkten und Ideen strukturiert haben, 16 Stück. Ja, und da geht es dann eben um das Thema möglichst viel kurze Standzeiten oder irgendwelche Thematiken. Hast du eine parat vom Titel her? Also verschiedene Herausforderungen.
Ja, so Pressing-Situation, also wir haben ja auch Inhalte sozusagen, also welches taktische Thema auch möchtest du trainieren, weil wir ja auch merken, dass sich dann Trainer einfach schwer tun, wenn sie, ja teilweise auch schon, wenn sie ein Jahr Erfahrung haben, und aber je mehr Erfahrung du hast gefühlt, desto mehr Themen siehst du, die nicht so richtig funktionieren. Und da den Fokus zu behalten, ich glaube, das ist wichtig. Und auch, was ich vorhin gesagt habe, was sind so meine Trainingsleitlinien? An was orientiere ich mich? Was sind meine eigenen Leitplanken, die mir Sicherheit geben, dass ich nichts vergesse? Und diese Fragen bekommen wir so oft. Und in den Trainermappenprojekten mit den Vereinen können wir die eben vereinsspezifisch umwandeln. Und hier sagen wir ja ganz klar, das ist unsere Quintessenz der letzten 8 Jahre für diese Altersstufe, die wir dann zusammengepackt haben, in dieses physische Heft, das ihr wirklich die Hand nehmen kann, und der digitalen Fortbildung, wo wir diese Themen jetzt aus dem Podcast, die wir ja mal so aus der Hüfte quasi besprechen, ultrastrukturiert so aufgebaut haben, dass du halt sagst, okay, ich habe alles verstanden, was für mich die nächsten 2 Jahre wichtig ist. Und das ist für uns ja der Anspruch an Inhalt gewesen. Und jeder, der sagt, mir hilft sowas und ich suche nach sowas, können wir eigentlich nur wärmstens ans Herz legen, dass das die Hilfestellung sein könnte, die vielleicht das letzte Puzzlestück ist in der Trainerarbeit.
Jetzt merkt ihr schon, wir sind schon 15 Minuten drin in der E-Jugend und haben bei weitem nicht so viele Bereiche abgedeckt wie in der F-Jugend. Einfach weil es, und es wird in der D-Jugend, wird es nochmal eine Stufe krasser sozusagen, weil einfach die Anforderungen steigen,
Aber, und das ist mir jetzt wichtig, wenn, vor allem wenn das jetzt jemand hört, der irgendwie neu startet in der E-Jugend nach den Sommerferien, nicht, dass der jetzt plötzlich Panik bekommt. Am Ende sind es immer wieder die gleichen Trainingsprinzipien, Sago, du hast angesprochen, auf die ich achten sollte. Und darauf wirklich zu gucken, auch bei uns auf der Plattform unsere Podcast-Folgen durchzuhören, um zu gucken, okay, einfach mal reinstarten und ganz wichtig, du hast es genannt, Aktivität, Intensität, daraus erst Qualität entwickeln. Wenn ich darauf achte, dann habe ich schon einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht in der E-Jugend. Wir machen, glaube ich, mal noch eine zweite Folge E-Jugend irgendwann, um quasi die restlichen Themen, auch gerade was so Elternthema angeht, Eltern und Erwartungen, wie gehe ich nochmal den Wettkampf irgendwie anders an, um das tatsächlich zusammenzufassen. Für heute machen wir einen Deckel drauf, E-Jugend erster Teil sozusagen. Geht dann bald weiter mit der Bambini und der D-Jugend. Wenn ihr da Anmerkungen habt, vor allem zu diesem Thema Erwartungshaltung des Vereins an mich als Trainer, ja, wo Sako und ich jetzt viel drüber gesprochen habe, gerne da auch an podcast@advance.football mal reinschreiben, Feedback geben, wie ihr das wahrgenommen habt, diese Diskussion und auch, was da eure Ableitungen daraus sind. Mir bleibt nur noch zu sagen, Trainer-Starter-Set gibt es im Shop, 5% Rabatt, wenn ihr das hört, freuen wir uns drauf.
Josh, Deckel drauf. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal.